Anstoß, der Fußball-Podcast.
Hallöchen, also hier ist die Nachtigall und ich muss an dieser Stelle ganz kurz sagen, also wir sind gerade auf Deutschland-Tournee und so und es gibt ein Motto, liebe Fans der Eintracht aus Frankfurt, muss ich ganz kurz sagen, und zwar folgendes: Sollte mal der Sturm aufziehen und sollten die großen Wolken sich auftürmen, kann ich nur sagen an euch hier auf den Untiefen, Andrea Doria und so, Hinti, Horizont, geht es weiter. Liebe Eintracht-Fans, und jetzt geht's weiter, hier bei Anstoß, euer Udo, keine Panik.
Karriereende mit 29. Hat sich Rudi Völler eigentlich schon dazu geäußert?
Ja. Tobias Rau sagt, warum erst so spät?
Marcel Janssen sagt, das gefällt mir.
Ja.
Hier ist Anstoß.
Hallo.
Hier ist der Fußball-Podcast, auch in der vermeintlich fußballfreien Zeit. Der Fußball macht nie Pause, wir machen nie Pause. Ich bin im neuen noblen Nobelviertel. Fabian Wittke, der mir an seinem Schreibtisch gegenüber sitzt, hat sich sehr viel Mühe gegeben, hat Kaffee aufgebrüht, hat Nüsschen aus einer Plastiktüte in eine Schüssel gefüllt und hat mir noch fettarme Milch, 1,5% Fett hat sie auf den Tisch gestellt und Merci-Schokolade.
Ja.
Da werde ich nicht zugreifen.
Nee.
Ich esse doch jetzt keine Merci-Schokolade. Es ist Dienstag. Es ist der 28. Juni. Es ist 12.05 Uhr. Das ist noch nicht schokoladenzeitig.
Und wir haben gelernt in unserem ausgiebigen Vorgespräch über mehrere Stunden, dass Michael Augustin momentan sehr, sehr sportlich unterwegs ist.
Ich schwitze.
Nicht nur mit dem Fahrrad hier angereist, sondern auch im Vorwege, ich nehme an, im Hamburger Volkspark joggen gewesen.
Oh, da möchte ich dich mal mitnehmen in meinen Alltag. Vorgestern, nicht nur dich, sondern auch die lieben Hörerinnen und Hörerinnen dieses Podcasts. Ich war auch vorgestern, so zwischen 17 und 18 Uhr. Vorgestern war dann der 26. Juni 2022,
ja,
logischerweise Sonntag. Vorgestern war ich auch im Volkspark unterwegs. Und da ist auch das Volksparkstadion,
ja,
in dem der HSV seine Heimspiele austrägt. Und da, wo er sich ja auch regelmäßig auf Bundesligaspiele vorbereitet. Wobei die Hamburger jetzt gerade in Österreich sind und ihre Zelte im Trainingslager aufgeschlagen haben. Ich glaube, sie befinden sich derzeit in der Steiermark, wenn ich richtig informiert bin. Aber es waren riesengroße Schlangen, hundert Meter lange Schlangen. Ach, die waren wahrscheinlich noch viel, viel länger. Viele junge Menschen, auch in Begleitung ihrer Eltern, waren da, als ich da mich dem Volksparkstadion näherte. Und ich dachte, Moment mal, wird Renford Jeboa Königsdörfer da jetzt vorgestellt, so Mané-mäßig, wie er das ja bei den Bayern in der Allianz Arena gemacht hat, mit Blitzlichtgewitter, Ball hochhalten und eine Ehrenrunde durchs Stadion laufen? Oder Autogrammstunde mit Matteo Raab, was ist da los? Ich war völlig perplex. Und als ich zu Hause ankam, habe ich recherchiert, es war ein Konzert von Harry Styles und ich wusste nicht, wer Harry Styles ist.
Weißt du, was ich mich auch gefragt habe?
Ich kannte ja Harry Styles nicht. Ich habe dann bei Spotify mal so ein bisschen reingehört, As It Was. Natürlich kenne ich den Hit. Der ist ja bei Spotify, glaube ich, über 100 Millionen Mal schon gehört worden, angeklickt worden. Aber ich wusste nicht, dass der von Harry Styles war. Was sagt das über mich aus, wenn ich Harry Styles erst am vergangenen Sonntag kennengelernt habe?
So ein bisschen wie dieser Song Better Man von Robbie Williams. Das sagt über dich aus, you're getting old before your time. Also du wirst alt, bevor du es eigentlich tatsächlich sein möchtest, vor deiner Zeit. Ja, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe mich auch gefragt, wo war ich in der Zeit zwischen dem musikalischen Upcoming von Harry Styles und dass er das Volksparkstadion ausverkauft macht. Also wo war ich in dieser Zwischenzeit? Er ist ja der Sänger von One Direction und da sind wir ja wieder auch mit angesprochen. Wir kennen ja auch nur One Direction, wir kennen nur Go, wir kennen keinen Stop.
Attack, attack, go, 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 wie Otto Rehagel früher gesagt hat, als Hertha-Trainer.
Ich bin dafür, dass wir Harry Styles auf die Playlist packen. Einfach nur aus dem Grund. Hast du auch schon...
Genau. Also um auch jetzt mein schlechtes Gewissen so ein bisschen zu besänftigen, möchte ich sogar zwei Songs von Harry Styles.
Ja.
He's not my Styles übrigens. Ich mag die Musik gar nicht so gerne, aber ich packe trotzdem zwei Songs von ihm auf die Playlist. As It Was, ich glaube, der bekannteste Song von ihm, und Late Night Talking. Das ist der Song, der bei Spotify die zweitmeisten Abrufe hat. Harry Styles mit As It Was und Late Night Talking kommt auf die Spotify-Playlist, die so heißt wie dieser Podcast. Die heißt nämlich Anstoß.
Aber ich möchte auch noch einen mit draufpacken, und zwar ist das dieser...
auch von Harry Styles.
Ja, ist es dieser, heißt der nicht Sign of a Time oder irgendwie sowas?
Keine Ahnung.
Wo man immer denkt, ist was mit Oma, wenn der läuft. Suche ich gleich nochmal raus.
Suchst du raus?
Suche ich raus.
Kannst du auch am Ende der Folge
hier machen. Und hier Watermelon Sugar kennt man auch.
Watermelon Sugar.
Genau. Watermelon Sugar.
Ich Wassermelone mit Zucker.
Ja, wir sind, beziehungsweise die Zucker, der Fruchtzucker, gell? Die Fruktose der Wassermelone. Ich bin momentan auch ein bisschen auf Fruktose der Wassermelone, denn wenn etwas bei mir im Kühlschrank momentan zu finden ist, dann ist es die gute alte Wassermelone. So eine schöne kleine, es gibt ja auch diese ganz großen, aber so eine schöne kleine, die großen sind ja häufig mehlig, die kleinen sind noch schön saftig, die passt genau zwischen nicht Leber und Milz, sondern zwischen Käse und Salami. Habe ich gar nicht Salami, ich esse ja gar kein Fleisch. Aber da passt die Wassermelone rein. Nicht so kultklassisch. Aber
die ist ganz schön groß. Die macht ja alleine so ein Kühlschrankfach komplett
voll. Wie gesagt, ich habe diese kleinen Dinger.
Ach, die kleinen.
Die kleinen. Die sind groß, sind wie so eine Kegelkugel. Ah, okay. Nicht wie eine Bowlingkugel, sondern wie eine Kegelkugel. Ich bin übrigens nicht so derjenige, der diese neue Kultvariation macht mit so ein bisschen Feta dazwischen. Ich esse die einfach nur so gerne kalt. Es geht aber nicht nur um die Kugelgröße der Wassermelone.
Es geht auch um den Feta des Erfolgs.
Absolut. Und ja, vor allen Dingen auch um die Kugel, die ein bisschen größer ist. Fußball. Wollen wir über Fußball reden? Wollen wir über Hinti reden? Du hast es gerade eben schon angedeutet.
Martin Hinteregger und Hertha BSC.
Ja.
Da kommt jetzt ein Gruß aus der Kurve. Ein Kind aus der Kurve ist jetzt Präsident von Hertha BSC. Darüber werden wir auch reden. Kann man sagen, dass Hertha jetzt aus dem Bernsteinzimmer regiert wird?
Ja, oder möglicherweise auch, dass dieser Ultra wie Kai aus der Kiste kommt.
Ja.
Der heißt ja auch Kai, ne?
Kai Bernstein heißt der, 41 Jahre. Ja, wir können aber auch mit Martin Hintereggers überraschendem Karriereende anfangen.
Würde ich auch machen. Und zwar hat er gesagt, nach diesem Spiel beim FC Barcelona, das ist ja witzigerweise auch das, was unser Kollege Philipp Hofmeister in der vorvorherigen Folge gesagt hat, dass das ja eigentlich das große Highlight-Spiel in der European League war, in der European, sag ich jetzt schon, in der Europa League war, als die 30.000 Frankfurt-Fans das Camp Nou gekapert haben und alle in Weiß dort waren, das war eigentlich das Spiel der Saison. Das andere, was danach kam, das war im Prinzip nur noch diese häufig zitierte Kirsche auf der Sahnetorte. Aber Martin Hinteregger hat gesagt, eigentlich kann es nicht mehr viel schöner werden. Und da hat sich zum ersten Mal dieser kleine Stein ins Rollen bewegt und ist dann so langsam runtergegangen. Und dann hat er irgendwann festgestellt, ja, nach dieser Saison, vor allen Dingen dann am Ende auch noch mit dem Europa-League-Titel, es kann nicht schöner werden, ich höre jetzt auf.
Ich finde auch, da gibt es eine Parallele, nur eine verkehrt rum Parallele zu Hertha BSC. Kai Bernstein wechselt ja von der Kurve in den Verein und Hinteregger wechselt vom Verein in die Kurve. Er hat ja gesagt, er wird auch weiterhin Fan von Eintracht Frankfurt bleiben und die Heim- und Auswärtsspiele verfolgen. Er ist ja sehr gut vernetzt in der Ultraszene. Viele Ultras von Eintracht Frankfurt zählen zu seinem Freundeskreis und ich finde, das, was man so gehört hat, er hat ja auch in der erfolgreichsten Saison von Eintracht Frankfurt der vergangenen Jahre, also das war die gerade abgelaufene Saison 2021-22, als die Eintracht den Europa-League-Titel geholt hat, da hat er ja auch den Lifestyle eines Freizeitfußballers geführt. Die Leistungen waren schwankend, es sind immer mal wieder Fotos aufgetaucht, die ihn im Frankfurter Nachtleben gezeigt haben. Und
häufig auch alkoholisiert.
Ja, er trinkt vielleicht auch gerne mal und so ganz Schluss macht er ja nicht, denn er wechselt in die 5. österreichische Liga zu dem Verein SGA Sirnitz. Da hat ja auch dieses umstrittene Fußballturnier stattgefunden und er wechselt auch die Position. Wir haben ihn als Innenverteidiger kennengelernt. Er stürmt jetzt in der 5. österreichischen Liga. Hinteregger wird jetzt Stürmer. Und er hat ja aber auch für die Zeit nach der Karriere gesorgt. Muss man ja auch sagen.
Wird er denn jetzt quasi vom Hinti zum Hunti?
Zum Hunter? Mhm. Zum Klaas-Jan Huntela? Ich kenne das Niveau der 5. österreichischen Liga nicht, aber ich würde sagen, ja, so wird es kommen.
Ich frage mich natürlich, wie kommt so eine Situation zustande? Also natürlich erzählt sich das so, wie er das gemacht hat, ganz gut, aber das lässt natürlich auch ganz viel Platz noch für Interpretation. Der Mann ist 29, der wird, ich sag jetzt mal, wenn ich jetzt defensiv kalkuliere, wahrscheinlich so 1,8 Millionen im Jahr mindestens verdienen. Jetzt verzichtet so einer mit 29 Jahren auf dieses Gehalt, das er ja einfach auch nochmal so mit einstreichen könnte. Die Frage ist natürlich, hätte ihm das wirklich in Aussicht gestanden? Oder gibt es vielleicht ja auch andere Probleme noch im Leben von Martin Hinteregger, die dazu geführt haben, dass er eine Fortführung seiner Karriere nicht präferieren kann, möglicherweise auch nicht nur präferieren will, sondern nicht präferieren kann. Es gab ja immer wieder viele Spekulationen, an denen ich mich jetzt auch gar nicht beteiligen möchte, aber ich frage mich wirklich, ob das eben dieser große Knall, dieses große, auch ja bis ins Detail sehr vorbereitete Abschiedsinterview, das lässt für mich auf jeden Fall Platz für Spekulation, Raum für Spekulation, und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht irgendwann in näherer oder auch in geraumer Zukunft dazu auch noch weitere Offenbarungen gibt, weil sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass du mit 29 diese Karriere so beendest, weil ich weiß auch nicht, ob Martin Hinteregger dahingehend ausgesorgt hat mit seinem Lifestyle, ob er jetzt nichts anderes machen kann und will, und ja, hat noch sicherlich ein paar Side-Business nebenbei laufen, aber ich weiß nicht, ich finde diese Karriere gerade bei jemandem, der auf der einen Seite ja vielleicht auch diese Eintracht so geliebt hat und diese...
Aber die Eintracht hat ihn ja offenbar nicht mehr so geliebt. Er soll ja zwischen den Spielen gegen den FC Barcelona, die du gerade schon angesprochen hast, den Hinweis bekommen haben, dass nach der Saison, also jetzt im Sommer, für ihn Schluss sein würde bei Eintracht Frankfurt.
Aber kannst du denn nicht theoretisch nicht nur in die fünfte, sondern vielleicht auch in die erste österreichische Liga wechseln?
Mit Sicherheit, vielleicht auch in die erste deutsche Bundesliga. Ja. Also alles wäre möglich. Seine Leistungen waren zuletzt schwankend. Er hatte vielleicht auch keine Lust mehr, immer diese Disziplin aufzubringen, die sein Job als Fußballprofi ja mit sich bringt. Ich glaube, er ist schon jemand, der das Leben genossen hat, vielleicht auch zu sehr genossen hat, es mehr genossen hat als andere Kollegen, die denselben Job machen wie er, nämlich den des Fußballprofis.
Ja, als man als Fußballprofi sollte.
Ja, und also er ist ein Lebemensch, und ich glaube nicht, dass dass sein Karriereende, das jetzt vergangene Woche bekannt gegeben wurde, von einer großflächig aufgestellten PR-Abteilung flankiert wurde. Er lebt von seiner Spontanität, und ich glaube nicht, dass da eine PR-Strategie hintersteckte. Er hat, Hinti steckte, er hat ja noch zwei Standbeine. Zum einen, das habe ich jetzt erst vor kurzem erfahren, hatte eine Firma gemeinsam mit dem ehemaligen österreichischen Skispringer Thomas Morgenstern, die bieten Helikopter-Rundflüge für Privatpersonen an. Ich könnte mir vorstellen, das macht dann auch eher so eine Privatperson, die ein bisschen mehr Geld hat und lässt sich diesen Spaß vielleicht auch ein bisschen mehr kosten. Und er ist neuerdings Restaurantbesitzer, hat das Gasthaus Adler in der Nähe von Frankfurt gegründet. Bei Adler denke ich immer an Attila, vielleicht fliegt der da auch ein und aus, das Frankfurt-Maskottchen, weiß ich nicht. Also er ist in der Gastronomie, er ist dann demnächst in Sirnitz, in seiner österreichischen Heimat, als Stürmer beheimatet bei dem Verein, bei dem sein Vater Jugendkoordinator ist, und er hat eben diese Firma, die Helikopter-Rundflüge für Privatpersonen anbietet, und er hat ein bisschen was verdient und es ergibt sich bestimmt auch noch eine Menge. Vielleicht schreibt er demnächst eine Biografie oder so. Vielleicht gibt es auch einen Film. Ich glaube, dem wird so schnell nicht langweilig, weil er hat ja bei ihm, er hat auch die 24 Stunden, die jeder Tag hat, maximal ausgenutzt, weil er ja, glaube ich, jetzt auch nicht immer regelmäßig 8-9 Stunden geschlafen hat, wie das vielleicht andere Fußballprofis getan haben.
Ja, und ich habe gelernt, dass seine Mutter Kellnerin war auch früher.
Siehste?
Und damit habe ich gelernt, dass witzigerweise ja seine Mutter den gleichen Beruf hat wie Filip Kostic, denn beide haben leidenschaftlich gerne serviert.
Ja, Kostic hat Flanken serviert,
ja.
Die wenigsten für Hinteregger, weil der ja meistens hinten in der Defensive beschäftigt war.
Und die Mutter von ihm draußen nur Kännchen.
Ja, richtig. Also er tritt somit auch ein klein wenig in die Fußstapfen seiner Mutter. Schade ist es trotzdem, weil
ein interessanter Typ, eine interessante
Persönlichkeit,
ja,
die der Fußball-Bundesliga verloren geht.
So ist es. Aber dafür gehen natürlich nicht nur er, sondern auch noch weitere interessante Persönlichkeiten. Da denken wir natürlich an Erling Haaland und da denken wir natürlich auch an Ortega Moreno, der Arminia Bielefeld verlässt, weil er sagt so, ja.
Aber Arminia Bielefeld hat die Bundesliga auch verlassen,
das
rein
stimmt.
Sportlich verlassen. Der wird jetzt Keeper, zweiter Mann bei Manchester City.
Ja, geht zu Pep Guardiola.
Ja.
Und darf dann in der kleinen Version des FA Cups spielen.
Das ist ein Big City Move.
Oder?
Ja, vielleicht hat er auch mal eine Einsatzchance auf ein Champions League-Spiel oder auf ein Premier League-Spiel. Ich kann das nachvollziehen. Also als Torhüter in der stärksten Liga der Welt zu spielen und aufgrund der vielen Wettbewerbe wird er auf seine Spielminuten kommen. Ich kann das durchaus nachvollziehen.
Was und wie das macht. Ist, in der Premier League auf der Bank zu sitzen, das weiß schließlich auch Loris Karius und Ron-Robert Zieler. Beide haben diese Erfahrung auch gemacht. Ja, ich finde sowas natürlich, ja, reizvoll, weil du natürlich auch mal in ein unfassbar glamouröses Umfeld kommst. Und auf der anderen Seite ist es ein bisschen auch die Sven-Ulreich-Karriere. Du entscheidest dich aus einer Stammplatzposition unangefochten, gehörst zu den besten Keepern in der Liga, was so die Quoten, die Abwehrparaden und so angeht, und entscheidest dich dann für die Bank und für das Geld.
Aber genau, für das Geld. Ja. Der letzte Teil ist entscheidend. Ja. Auch als Fußballprofi bist du ja auch durchaus Unternehmer und auch daran interessiert, dass der Kontostand sich immer stetig nach oben entwickelt. Ich kann es verstehen und ich bin mir sicher, dass der Stefan Ortega auf seine Einsatzzeiten kommen wird, in einem der vielen Wettbewerbe, an denen Manchester City teilnimmt.
Ich habe eine Frage an dich. Wer hat 1670 der 3016 Stimmen bekommen?
Kai Bernstein.
Das ist richtig.
Kai Bernstein, der sich selbst als Kind der Kurve bezeichnet.
Und ist er denn sozusagen das Kind der alten Dame?
Er ist das Kind der alten Dame. Er setzt das um, was Herbert Grönemeyer schon vor Jahrzehnten gesungen hat. Kinder an die Macht. Und er ist ein anderes Kind als das, was in Hannover regiert, als Martin Kind.
Er ist das Gegenbeispiel. Er hat vor allen Dingen auch gesagt, unsere alte Dame liegt auf der Intensivstation. Jetzt können wir sie ganzheitlich heilen.
Ist er der Altenpfleger der alten Dame, der Altenpfleger von Hertha BSC?
Ich stelle mir das so vor wie bei Ziemlich beste Freunde. Die alte Dame sitzt vorne drin und Kai Bernstein schiebt sie durch die Europa League, durch die Champions League, auf jeden Fall erst einmal wieder durch die Bundesliga.
Ja, und ich finde es, das kann ich schon mal vorwegnehmen, gar nicht mal so schlecht. Ich finde es interessant, ich finde es spannend. Du hast die, wie viele Stimmen waren es? Ich habe mir die Zahl.
1670 von 3016, das heißt,
Moment,
es war nicht.
Es waren, ich bin in Mathe ganz schön, 54% habe ich sofort ausgerechnet. Es waren 54%.
Und damit nicht eindeutig, ne?
Der Hertha-Mitglieder haben Kai Bernstein zum Präsidenten gewählt. Natürlich waren nicht alle Hertha-Mitglieder bei dieser Mitgliederversammlung. Aber er ist ein Mann aus der Kurve. Kai Bernstein war früher der Gründer der Ultragruppierung Harlekins 98. Er war der Capo, der Vorsänger. Und er ist auch schon dreimal mit Stadionverboten belegt worden. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil?
Ich glaube, bei der Wahl unter den Ultras ist es ein Vorteil.
Und für den Verein, dem er jetzt hier vorsteht?
Ja, die Frage ist natürlich, ne, da sind wir natürlich in dem Bereich des, ist deine Strafe abgesessen, ist sie abgegolten, dann bist du wieder vogelfrei. Dann kannst.
Nein, ich meine, dass er jemand ist, der aus der Fanszene kommt. Ich will jetzt gar nicht diese Stadionverbote, also okay, hier so groß thematisieren. Ich wollte damit nur andeuten, dass er jemand ist, der aus der Kurve kommt, der genau den Verein leidenschaftlich unterstützt hat bei Heim- und Auswärtsspielen, der für die Atmosphäre im Olympiastadion mitverantwortlich gewesen ist.
Ich sag dir ganz ehrlich, das ist ein Nachteil. Und zwar glaube ich, dass deshalb ich die Fußball-Bundesligisten, die Profivereine in Deutschland, dazu zählen natürlich auch die Zweitligisten und letztendlich auch viele der Drittligisten, das sind Unternehmen. Und ich glaube, das, was wir in den 80ern, in den 90ern und auch noch zu Beginn der 2000er gesehen haben, dass in diesen Profivereinen häufig Funktionäre am Start waren, die die einzige Legitimation hatten, dass sie aus dem Business selber gekommen sind. Und zwar aus dem Business, weil sie früher selbst mal aktive waren. Das berechtigt sie allerdings noch lange nicht dazu, einen Verein mit der Mitgliederstärke, mit diesem Unternehmertum auch zu führen. Und ich denke, dass es eben die Emotion ist, die in diesem Fall die Entscheidung trifft. Und aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist es nie gut, und jetzt klinge ich ein bisschen so wie Martin Kind, aber ich möchte gar nicht so klingen wie Martin Kind, sondern eben wie jemand, der ein Unternehmen führen soll. Es ist nie gut, sich von einer Emotion leiten zu lassen. Natürlich brauchst du immer eine gewisse Empathie, und ich bin auch ein Verfechter dieses Bottom-up-Prinzips, also dass du Entscheidungen aus den jeweiligen Bereichen deines Unternehmens trifft, dass du sie sozusagen aus den Menschen heraus, dass du sie generierst und dann nach oben führst, bis hin zu der Führungsriege, und eben nicht top-down, also dass du von oben nach unten regierst, bin ich total der Meinung. Aber ich glaube und ich bin sogar fest davon überzeugt, dass es nicht gut ist, aus diesen Emotionen heraus Menschen an entsprechende Stellen, und zwar in diesem Fall an das höchste Amt eines Vereines zu stellen, die Legitimation haben, dass sie große Fans sind.
Das ist Demokratie. Und ich...
Natürlich, aber genau. Aber die Frage ist, ob du dir damit einen Gefallen tut. Und zwar möchte ich noch einmal ganz kurz einen Aspekt noch hinzufügen.
Na klar, wir haben Zeit.
Es gibt natürlich diese Ausgrenzung oder es gibt beziehungsweise diesen Gedankengang auch, wenn der Verein nicht mehr so tickt, wie wir es eigentlich wollen, dann wenden wir uns ab. Da haben wir in Hamburg mal dieses Projekt HFC Falke gesehen, dass die Ultras irgendwann ihren eigenen Verein gegründet haben und in unteren Ligen dann den unterklassigen Verein entsprechend supportet haben und gesagt haben, dann gehen wir lieber dahin.
Bei Manchester United auch.
Alles
genau,
andere
das
ist
war das große weltweit beachtete Vorbild.
Genau, alles andere ist uns zu kommerziell. Ich glaube nur, du darfst es nicht vermischen. Ich glaube, die Ultras von Hertha BSC hätten sich einen Gefallen getan, wenn sie gesagt hätten, wir unterstützen jetzt hier den neu gegründeten Kreisligisten, Kreisliga C, und machen da unser Ding. Ich glaube, dass es aber eben in dieser kommerzialisierten Fußballwelt nicht funktioniert, mit den Emotionen entsprechend nach vorne zu preschen, weil diese Welt eben kommerzialisiert ist, weil sie aus Unternehmen besteht, weil sie aus Geldgebern besteht, weil es darum geht, Marketing zu machen. Wenn wir jetzt mal daran denken, dass Paris Saint-Germain alleine mit dem Deal von Lionel Messi 700 Millionen gemacht hat, dann wissen wir ganz genau, ja, die haben für den vielleicht 200 bezahlt mit Gehalt und mit allem drum und dran. Aber sie haben 700 gemacht, dann hast du unterm Strich plus 500 durch Trikotverkäufe, durch Marketing etc. pp. So ticken heutzutage die Fußballvereine. Ich finde das nicht gut, aber trotzdem denke ich mir, kommst du mit dieser emotionalen Ultrageschichte bei Hertha BSC nicht unbedingt weiter.
Also wenn du Herthaner wärst und da am vergangenen Wochenende hättest mitwählen dürfen, du hättest deine Stimme Frank Steffel gegeben, dem ehemaligen Vorsitzenden der Rhein-Neckendorfer, der Füchse Berlin, des Handball-Bundesligisten, der war ja der einzig ernstzunehmende Gegenkandidat von Kai Bernstein.
Ein ehemaliger CDU-Abgeordneter.
Der in der Wirtschaft gut vernetzt ist, der ja auf sportpolitischer Bühne in Berlin fest ist, sattelfest ist, dem hättest du deine Stimme gegeben.
Ja, vielleicht haben die sich auch überlegt, die Fans mit Sandro Schwarz, haben wir schon einen Schwarzen bei uns im Verein, dann brauchen wir nicht noch einen Schwarzen, also keinen politisch Schwarzen. Ja, das ist jetzt natürlich so ein bisschen Pistole auf die Brust. Ich glaube...
Aber das wäre ja die Alternative gewesen. Es gab noch einen Kandidaten, dessen Namen habe ich ehrlich gesagt vergessen, weil der auch nur 26 Stimmen oder so bekommen hat. Brummel heißt der, glaube ich, mit Nachnamen. Kann aus seiner Sicht da völlig falsch liegen. Aber es gab diese beiden Kandidaten, die da quasi das Rennen unter sich ausgemacht
haben. Also ich will es jetzt nicht politisch begründen, aber ich glaube, ich hätte eher auf jeden Fall jemanden mit dem, genau wie du schon sagst, der Unternehmer ist, der vernetzt ist in der Branche, mein Vertrauen gegeben als jemanden aus der Kurve. Ich glaube schon, ja.
Ich finde es ehrlich gesagt richtig gut. Und Kai Bernstein ist ja nicht nur der Gründer dieser Ultra-Gruppierung Harlekins 98. Er ist... selber Unternehmer. Er leitet eine Kommunikationsagentur, ein Kommunikationsunternehmen, was auch kein Nachteil ist. Er hat ist ein großer Verfechter der 50+1-Regelung, will die sogar in der Vereinssatzung verankern. Das könnte natürlich perspektivisch zu Problemen mit dem großen Hertha-Investor Lars Windhorst führen, der ja 374 Millionen Euro in die alte Dame investiert hat, um ihr ein entsprechendes Facelifting zu verpassen. Er ist Herthaner durch und durch mit tiefer Verbundenheit, mit Liebe. Er liebt diesen Verein und das ist, finde ich, eine gute Basis, wenn du diesem Verein vorstehst und vor allen Dingen auf einen Patriarchen wie Werner Gegenbauer folgst, der in den vergangenen Jahren, ich glaube, es waren anderthalb Jahrzehnte, 14 Jahre ungefähr, war er, glaube ich, Präsident von Hertha BSC, der ja dafür gesorgt hat, dass dieser Verein entzweit wird. Und natürlich wirkt es ein bisschen hemdsärmelig, wenn Kai Bernstein dann gleich mal vorschlägt, ja, es wäre doch schön, wenn die Spieler jetzt ein Grillfest ausrichten und für alle Mitarbeiter der Hertha-Geschäftsstelle grillen, um da auch so ein Zusammengehörigkeitsgefühl entstehen zu lassen. Sandro Schwarz sagt sich wahrscheinlich auch schönen Dank. Ich will jetzt erstmal die Mannschaft nach Österreich entführen und mit ihr die Saisonvorbereitung intensivieren. Aber okay, und dann gab es ja dieses Foto mit dem Schulterschluss, das neue Präsidium sollte, Kai Bernstein wollte, dass alle sich einhaken, dass alle die Hände auf die Schultern des Nebenmannes legen und einer, ich habe seinen Namen jetzt vergessen, hat seine Arme halt baumeln lassen, weil er aus der Opposition kam und er wollte quasi diese Geste nicht mitmachen und deswegen sieht es natürlich ein ein bisschen doof aus, wenn fünf sich einhaken und einer eben das Gegenteil macht. Aber grundsätzlich kann ich daran erstmal keinen Nachteil erkennen. Er ist jetzt ja kein 19-jähriger Abiturient, der ins Leben startet und in der Fanszene super verankert ist und eigentlich gar nicht genau weiß, was passiert noch in diesem Leben. Wie gehe ich das an, der auf 12 Quadratmetern bei Mami und Papi in Berlin-Marzahn wohnt. Er ist ein Familienvater, ein gestandener Mann, der, wie gesagt, ein Kommunikationsunternehmen leitet und der aus einer tiefen Verbundenheit zu Hertha BSC dieses Amt antritt.
Tja, und trotzdem wird wahrscheinlich die Entscheidung bei der Wahl aus der Emotion heraus entstanden sein. Und da frage ich mich, wir werden das natürlich sehen. Wir werden das sehen. Ich meine,
auf der anderen, ist das bei anderen Vereinen anders? Mitgliederversammlungen, also die sind immer emotional, vor allen Dingen in Krisenzeiten. Und Hertha BSC hat mit dem gerade verhinderten Abstieg in zwei Relegationsspielen gegen den HSV eine der schwersten Krisen gerade hinter sich gelassen oder ist noch mittendrin, weil kurz nach dem geschafften Klassenerhalt hatte ja Werner Gegenbauer dann seinen Rücktritt angeboten und da wurde ja dann erst klar, dass er bei der Mitgliederversammlung, die am vergangenen Wochenende stattgefunden hat, nicht wieder kandidieren würde.
Total, aber das ist natürlich auch erst einmal kurz gesprungen. Ich glaube, es ist immer wichtig, das in Anführungsstrichen Wahlprogramm sich anzuschauen. Und wenn das Wahlprogramm so aussieht, dass du erst einmal die Menschen alle zusammenführst und zum Grillen einlädst, dann denke ich mir so, ja, das ist in dem jetzigen Moment vielleicht für die Stimmung ganz gut. Aber die Frage ist natürlich, wofür steht er? Ja, du hast gesagt, für die Abschaffung von 50 plus 1, beziehungsweise nicht für die Abschaffung, für die Einhaltung, für das Integrieren das in der Satzung.
Sogar genau, in der Vereinssatzung.
Genau, für das Beibehalten.
Finde ich prinzipiell gut. Ich wäre auch dafür.
Genau. Auch das ist natürlich etwas Strategisches. Ich tue mich da total schwer mit. Ich tue mich da wirklich total schwer mit, weil...
Wir sind beide keine Hertha-Insider, müssen wir dazu sagen.
Nein, ich tue mich aber auch total schwer mit dieser Frage, mit Abschaffung und Behalten von 50 plus 1, unter welchen Gesichtspunkten. Wie gesagt, nochmal, wenn wir uns die Fortentwicklung des Fußballs anschauen und ich persönlich, wenn ich jetzt als Fabian Wittke, als Fußballfan gefragt werde, dann sage ich so, ja, wenn ich jetzt auf die kommende Saison schaue, dann habe ich auch gerade gestern mit einem Kumpel drüber gesprochen, dann ist mir das eigentlich fast egal, ob Bayern im März, im April oder Mai Meister wird. Mir ist es auch egal, ob Dortmund jetzt Zweiter wird, Hoffenheim Dritter oder doch Leverkusen oder Leipzig oder ob Mönchengladbach jetzt wieder irgendwie nach oben vorprescht.
Also Leipzig darf gerne 17. werden.
Weil da oben einfach keine Spannung mehr drin ist. Dann schaue ich natürlich viel lieber mit dem Fußballherz, mit der Leidenschaft, schaue ich viel lieber in die zweite Liga. Und demgegenüber steht natürlich auch ein strategischer Gedanke. Wenn ich jetzt in der Situation der Vereinsfunktionäre wäre, und da versuchen wir jetzt ja auch abzuleiten und zu analysieren, dann denke ich mir, wenn ich jetzt meinen Verein strategisch zukunftsträchtig aufstellen möchte, oder möchte ich lieber in der zweiten Liga eine gute Rolle spielen? Nehmen wir mal an, jetzt wie bei Hannover 96. Ist es denn nicht dann vielleicht doch besser, wenn du es schaffst, als Martin Kind und die Hannover 96-Fans, die werden mir jetzt bei diesen Gedanken natürlich alle aufs Dach steigen, kann ich auch total verstehen. Ich will das ja auch gar nicht, aber ich will nur sagen, ist es dann besser, dass du sagst, in Zukunft können wir irgendwann mal wieder in der Europa League spielen oder wir können mal wieder in der Champions League spielen, wenn du diese Investoren in den Verein holst, die aus der Region kommen und die nicht aus Saudi-Arabien kommen, sondern und nicht aus China kommen und nicht aus Aserbaidschan kommen und möglicherweise kein schmutziges Geld an den Hacken haben, das sie in den Verein tragen, sondern du holst die aus der Region mit Investoren, mit keine Ahnung was, mit einem Rossmann und so weiter und so fort, die alle aus dem Umfeld von Hannover 96 kommen, dann ist es, glaube ich, tatsächlich, dann ist es natürlich vielleicht dann doch eine Option. Oder du entscheidest dich strategisch dagegen und sagst, nein, wir wenden uns ab. Und auch das kann ich total verstehen. Und da bin ich auch bei den Fans von Hannover 96, um jetzt einfach mal diesen Vergleich anzustellen oder beziehungsweise über etwas zu sprechen, wovon ich vielleicht ein bisschen Ahnung habe, zu sagen, okay, wir wollen diesen ganzen Kommerz nicht, aber dann bedeutet das vielleicht auch, dass wir in Zukunft irgendwo zwischen Regionalliga und Abstiegskampf Zweite Liga
spielen? Naja, Hannover 96 hatte seine erfolgreichste Zeit vor ungefähr 10 Jahren. Du hast die Europa League angesprochen. Da hat Hannover 96 2 Jahre in Folge gespielt, unter denselben Voraussetzungen wie jetzt auch. Hannover ist ein guter Wirtschaftsstandort oder gut genug, um dort regelmäßig Bundesliga-Fußball anzubieten. Wichtig sind sportlich nachvollziehbare, gute strategische Entscheidung. Sportdirektor Jörg Schmadtke, damals gut vernetzt, Didi Yakunam, Mo Abdelaue, Mamdjouf, Spieler, die jeder hätte auf dem Radar haben können.
Daniel Stifuli.
Die hat er geholt. Ja, der war in den 90ern, das war vor der Zeit. Mirko Slomka, ein Trainer, der sicherlich umstritten ist, der mit Schmadtke nicht funktioniert hat, aber der zu dieser Mannschaft gepasst hat. Natürlich auch nach einem holprigen Start. 7 Spiele zu Anfang verloren, als er von Andy Bergmann in der, ich nenne sie mal in Anführungsstrichen, Enke-Saison 2009, 2010 übernommen hat. Da wäre er fast weg gewesen. Klassenerhalt am letzten Spieltag. Dann der Booster, der Hannover 96 auf Platz 4 geführt hat. Ich habe es gesagt, 2-mal in Folge in die Europa League. Es geht auch so. Und in Berlin dürfen wir nicht, auch wenn er die 50+1 Regelung verankern will, in der Vereinssatzung, der neue Hertha-Präsident Kai Bernstein, es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass mit Lars Windhorst ein Investor ist, der 374 Millionen Euro in den Verein investiert hat. Da ist ja schon im Bereich der legalen Möglichkeiten diese 50+1 Hebelung, so eine Regelung ausgehebelt worden.
Ja.
Ich glaube, ihr könnt mir alle folgen. Und seine große Aufgabe wird es ja sein, Windhorst bei Laune zu halten, weil er wird auch erkennen, dass er ohne das Geld, ohne diesen Mann wahrscheinlich jetzt auch Schwierigkeiten haben wird, die sportlichen Ziele zu verwirklichen und Hertha BSC wieder dahin zu führen, wo sich die Berliner ja ihrer Selbstwahrnehmung zufolge auch sehen. Und zwar nicht auf Rang 15 oder 16, es war ja der 16. Platz, deswegen ja die Relegationsspiele gegen den HSV, sondern schon irgendwo dahin, wo es so ein bisschen nach europäischem Fußball riecht. Und das Stadionthema ist ja auch eins in Berlin, also die wollen ja raus aus dem Olympiastadion. Würde zu weit führen, da kennen wir uns, müssen wir ehrlicherweise auch sagen, nicht gut genug aus. Ich glaube nur, dass viele Fußballfans gar nicht so sehr mit ihrem Verein nach dem Maximalen streben. Ich kenne logischerweise, weil mir der Verein sehr am Herzen liegt, auch sehr viele Fans des FC St. Pauli. Dem würde es völlig reichen, alle 10 Jahre mal in der Bundesliga zu spielen. Die große Chance war da, in der gerade zu Ende gegangenen Saison. Von denen will keiner irgendwie in der Europa League spielen oder so. Und denen ist es auch scheißegal, ob Bayern München im Champions League Achtelfinale rausfliegt oder ob sie den Titel holen. Die können mit Bayern München nichts anfangen. Jeder lebt ja in seinem Fußballkosmos und deswegen verstehe ich viele Fußballfunktionäre auch nicht, die immer mit dem Argument kommen, ja, aber wir müssen doch Investoren zulassen, damit wir mit den Top-Ligen, mit PSG, mit dem Verein in Frankreich, der da alle anderen Vereine in den Schatten stellt und vor allen Dingen mit den großen Clubs aus der Premier League mithalten können. So denken Funktionäre, vielleicht müssen sie auch so denken, aber so denken ganz viele Fans nicht. Und deswegen wird ja auch dieses Vakuum immer größer, das sich zwischen den Funktionären auf der einen Seite und der Fanbasis auf der anderen Seite ausgebreitet hat.
Ich glaube das nicht. Möchte jetzt nicht sagen, dass du nicht recht hast, aber ich kann mir das nicht vorstellen.
Du warst doch auch happy, als Holstein Kiel, du warst sogar live im Stadion, die Bayern aus dem Pokal geschmissen hat. Das ist für einen Holstein Kiel-Fan vergleichbar mit einem Titel.
Champions League-Sieg.
Ja, im Kleinen kann man es vielleicht sogar vergleichen. So, aber
ich war da nicht happy, ich war ja als Journalist da im Stadion. Also
du warst auch ein bisschen happy. Ich glaube, du warst auch ein bisschen happy.
Ich habe mich tierisch geärgert. Nein.
Dass keine Zuschauer da waren. Die das Ganze noch akustisch etwas euphorischer hätten begleiten können.
Ich möchte ein Gegenbeispiel ganz kurz erzählen. Und zwar der erste FC Union Berlin, der sympathische Arbeiterverein aus Köpenick, war immer das Pendant zum FC St. Pauli.
Der sich ja auch mit umstrittenen Sponsoren ins Bett legt.
Ja, wir singen zum Advent, wir bauen unser Stadion hier auf. Das waren ja so ein bisschen die Punker
aus. Aber trotzdem, ich weiß, worauf es hinausläuft.
Glaubst du, die sagen
gute sportliche Entscheidung? Das fängt an mit einem Trainer.
Ich will auf was ganz anderes hinaus. Ich möchte dir sagen, glaubst du, die sagen jetzt, nee, wir möchten nicht zum zweiten Mal in Folge international spielen? Glaubst du, dass es irgendeinen St. Pauli-Fan gäbe, der sagt, ich habe total was dagegen, dass wir jetzt hier am Dienstagabend gegen West Ham United spielen, dass wir am Dienstagabend gegen Celtic Glasgow oder gegen die Glasgow Rangers oder gegen Hearts of Middle Lothian spielen? Hey. Gibt's doch keinen. Die sagen doch alle, alter Schwede, you never walk alone. Dienstagabend, Mittwochabend, Donnerstagabend.
Nee, das siehst du falsch, glaube ich. Also das wäre ja eine pure Illusion und St. Pauli-Fans finden es bestimmt oder finden es seit einigen Jahren oder einige von ihnen finden seit einigen Jahren nicht gut, dass der Verein, der wirtschaftlich sehr, sehr gesund ist, ja, der, wenn kein Corona ist, immer 30.000 Zuschauer hat, der es geschafft hat, die Merchandising-Rechte wieder zurückzugewinnen, der allein deswegen mit diesem Totenkopf-Symbol, mit dem Verkauf dieser Fanartikel, die es, die in jedem Lifestyle-Bereich, wenn man links ist und sich ein bisschen für Fußball interessiert, dann ist der Totenkopf ein kleinster gemeinsamer Nenner, die sehr, sehr viel Geld dadurch generieren. Viele fragen sich, warum können wir nicht offensichtlich sagen, ja, wir wollen aufsteigen? Viele finden es doof, dass jetzt der große Umbruch stattfindet, dass Daniel Kofi Tchiré zum SC Freiburg gewechselt ist, dass Guido Burgstaller gewechselt ist, dass Lea Paccarada vielleicht auch noch wechseln wird, dass mit Amenido ein Stürmer jetzt mehrere Wochen ausfällt und mit David Nemeth, ein gerade frisch verpflichteter Innenverteidiger, mehrere Wochen ausfällt, dass es eine Saison wird, die wahrscheinlich wieder nicht am Ende zum Aufstieg führt, weil der Verein auch ein bisschen zu bescheiden ist. Das finden viele doof, aber die haben nicht die malen keine Traumschlösser mit dem Ziel, irgendwann in der Champions League zu spielen. Ich finde, man muss immer gucken, wo man
Conference League ist ja vielleicht noch was anderes. Also wenn jetzt zum Beispiel St. Pauli, ich sag mal so wie Union Berlin, wenn St. Pauli aufgestiegen wäre und vielleicht eine Überraschungssaison spielt und am Ende 9. oder 8. oder 7. wird und du dann in die Conference League kommst, also nicht als 9., aber als 7., dann hätte doch keiner gesagt, dass dieses Abenteuer, das nehmen wir jetzt ganz gerne mal mit. Oder keine Ahnung was, wenn der FC St. Pauli durch irgendeinen Zufall jetzt, das meine ich jetzt auch gar nicht despektierlich, jetzt weiß nicht, den DFB-Pokal gewonnen hätte oder so. Und die gesagt haben, jetzt spielen wir zufälligerweise mal ein Jahr international. Hätte doch keiner gesagt, das ist scheiße.
Nein, aber jetzt davon auszugehen, dass man immer nach dem Maximum strebt bei St. Pauli, ist ja über fast anderthalb Jahrzehnte eine Pokalironie da gewesen. Ja. Diese legendäre B-Serie haben wir auch schon mal thematisiert. Und danach war es ja jahrelang der Fall, dass St. Pauli in der ersten, spätestens in der zweiten Runde gegen die größtmöglichen Außenseiter rausgeflogen ist. Ja. Und natürlich hätte sich da jeder gefreut, wenn es mit dem Finale im Berliner Olympiastadion zu Ende gegangen wäre. Aber das ist ja nicht der Standard, den man einfach mal einpreist. Das ist eher so ein Bonus, den keiner für möglich hält unter normalen Umständen.
Ja, und das ist ja auch das, was ich gerade eben gesagt habe. Wahrscheinlich wird es auch darauf hinauslaufen, dass es immer mehr Fußballfans so gehen wird, dass sie sagen, also natürlich ist es irgendwie total tragisch als Schalke, als Werder, als jetzt Mönchengladbach, sage ich ja mal, und Köln, weil sie das auch erlebt haben, weil sie es auch erfahren haben, aus der ersten Liga abzusteigen, weil man sich natürlich, HSV kommt auch dazu, wie selbstverständlich dazugehörig fühlt.
Aber diese Vereine kannst du ja schlecht mit St. Pauli oder mit Darmstadt oder Heidenheim vergleichen. Vereine, die alle 10 Jahre mal Heidenheim noch gar nicht in der ersten Liga spielt, die waren aber ja schon mal mit den Relegationsspielen gegen Werder Bremen dicht dran. Köln, Gladbach, HSV, alles Gründungsmitglieder, die haben Jahrzehnte wie selbstverständlich jedes Jahr in der Bundesliga gespielt. Die haben im internationalen Fußball gespielt, haben dort Titel gewonnen.
Ich wollte aber auf was ganz anderes hinaus. Und zwar wollte ich auch darauf hinaus, dass ich sagen wollte, und dann steigst du nämlich in diese entsprechende zweite Liga ab und stellst eigentlich fest, dass es viel mehr Spaß macht, weil du merkst, du hast einen Wettbewerb, du hast einen ausgeglichenen Wettbewerb. Du merkst, dass du
absolut
dass letztes du nicht mehr, Jahr war nicht doch mehr toll. Mit, genau, nicht mehr mit 10 Punkten Vorsprung irgendwie am vorne wegmarschierst, sondern du hast einen spannenden Titelkampf, der natürlich am Ende auch von der Tragik lebt, natürlich dann auch von der Niederlage, wenn du dir die Situation in Hamburg anguckst und in Darmstadt und von der gefühlten Ungerechtigkeit, wenn du dir vielleicht dann die Situation im Jahr davor um Holstein Kiel anschaust, mit den Corona-Fällen und so weiter und so fort. Aber da stellst du eben fest, dass du da diese Wertigkeit hast. Und ja, klar, als FC St. Pauli, als Darmstadt, als Greuther Fürth steigst du vielleicht alle 10 Jahre mal auf, als Braunschweig früher noch, jetzt sind sie mal alle 10 Jahre, steigen sie jetzt wieder in die zweite Liga auf. Nein, aber du hast genau diese
Steine. Die gefühlt jedes Jahr ab und wieder auf. Ne?
Ja,
Fahrstuhlmannschaft zwischen zweiter und dritter Liga.
Bielefeld, Nürnberg, irgendwie so diese Vereine, die dann irgendwie mal hoch dürfen, dann wieder runter müssen. Ja, es ist halt, glaube ich, eine Frage in dem eigenen Ideal, die man, da gebe ich dir recht, festlegen muss. Ich bin so ein Typ, das heißt natürlich auch ein bisschen getrieben. Ich weiß nicht, das ist so auch meine Marathon-Herangehensweise. Ich gucke, wo ist das Maximum zu erreichen? Wo ist deine persönliche Bestzeit? Und so würde ich es halt auch in allen anderen
Belangen. Das kannst du aber schlecht. Und das Maximum im Fußball zu erreichen, da muss man oftmals verrückte Sachen machen. Geld ausgeben, das nicht vorhanden ist. Bei dir wäre es Doping, um das Maximum zu erreichen. Verrückte Sachen wären dann nicht erlaubte Substanzen zu dir nehmen, was du nicht machen würdest. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Wir können es auch ein bisschen philosophischer machen. Wem gehört denn der Fußball? Um wieder beim Beispiel Hertha BSC zu bleiben. Ja, natürlich hatte Kai Bernstein wahrscheinlich ganz, ganz viele Ultra-Stimmen auf seiner Seite. Aber die Ultras sind doch ein genauso wichtiges Mitglied bei Hertha BSC wie jemand, der vielleicht 75 ist, seit Ewigkeiten auf der Haupttribüne sitzt, mehr Geld für sein Saisonticket zahlt als die Ultras in der Kurve, der vielleicht auch in Charlottenburg in einer Eigentumswohnung wohnt und nicht in einer WG mit gleichgesinnten Freunden. Sind die dann wertvoller als Mitglied? Haben die dann die Richtung eines Vereins vorzugeben? Dürfen die dann bestimmen, wo es lang geht? Also ich glaube, das ist auch so eine Frage, die man nie vollständig beantworten wird. Es gibt in jedem Verein unterschiedliche Interessen. Und je größer die Vergangenheit ist, je erfolgreicher die Vergangenheit ist, da sieht man ja in Kaiserslautern, jetzt ist es mal wieder so, dass der SFC Kaiserslautern in der Zweitliga ist. Man sieht es in Hamburg hier, in dieser Stadt, dass es total schwierig ist, aus dieser großen Vergangenheit eine tolle Zukunft zu gestalten, weil es eben zu viele unterschiedliche Interessen gibt. Weg der kleinen Schritte, den großkotzigen Weg der viel zu großen Schritte, um es jetzt mal so ein bisschen zu verallgemeinern.
Natürlich, aber es gibt natürlich auch die Gegenbeispiele bei Vereinen, die genau aus diesem Schatten des Daseins von Darmstadt kamen. Und zwar, da spreche ich jetzt über den FC Augsburg, der sich über Jahrzehnte mittlerweile, also über mehr als ein Jahrzehnt in der ersten Liga etabliert hat.
Hat jetzt auch Investoren aus den USA.
Ja, genau, aber die haben es geschafft. Und damit will ich nur sagen, es ist ja möglich. Und und das ist eben genau das, was ich in Frage stelle. Ich kann mir nicht vorstellen, also sicherlich aus Fansicht ja, aber ich kann mir nicht vorstellen.
Es gibt ja nicht den Fan.
Nein, aber jetzt zum Beispiel aus Fansicht beim FC St. Pauli, die ja dann, wie du schon sagst, dann egal, ob sie jetzt gerade den Aufstieg verspielen oder ob sie jetzt gerade 5-0 gewinnen, die irgendwie immer hinter der Mannschaft stehen, und das halte ich auch für etwas ganz Besonderes. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass die Macher, die Bornemanns, die Manager, dass die sagen würden, so, wisst ihr was, eigentlich wollen wir diesen Verein gar nicht unter den ersten 20 in Deutschland etablieren. Das wollen wir eigentlich gar nicht. Genauso wie das irgendwie Mainz damals, wo sie, weiß ich, 7-mal mit Jürgen Klopp am Aufstieg gescheitert sind, bevor sie dann endlich aufgestiegen sind, es dann auch irgendwann geschafft haben. Und genau das, was der SC Freiburg auch geschafft hat, die zwischendurch auch mal wieder absteigen mussten und dann mit an Christian Streich festgehalten haben und sich
St. Pauli das auch, genau, in die erste Liga aufsteigen.
Das meine ich.
Da gibt es ja auch Fans, die kritisieren, dass der Verein nicht forsch genug mit diesem Ziel umgeht in der Öffentlichkeit. Das kann natürlich auch Druck erzeugen. Man hat ja gesehen, in der abgelaufenen Saison, St. Pauli ist als Herbstmeister in die Rückrunde gestartet, wie schwierig es für die Spieler war, mit diesem Druck klarzukommen. Und am Endeffekt ist ja St. Pauli dann auch gescheitert, muss man sagen. Also alle, ich habe ja selber hier vor Monaten in diesem Podcast gesagt, ja, ich glaube, St. Pauli ist reif und wird es schaffen, in die erste Liga aufzusteigen. Am Ende hat es, weil man diese Komponente Druck natürlich schlecht vorhersehen kann, nicht gereicht. Aber es gibt Fans, die sagen, es wäre gut, ein klareres Ziel zu definieren. Ich habe es noch vorhin ja gesagt, Verein ist wirtschaftlich gesund, spielt jetzt mittlerweile seit 2011, also auch schon sehr, sehr lange in der zweiten Liga, ist immer mal wieder dran. Aber mit dem Umbruch jetzt und es fehlen halt Spieler, die verletzt ausfallen, es fehlen Nachfolger für Guido Burgstaller und Daniel Kofi-Cheré, hat gerade, wenn ich jetzt einfach mal so in die Fanszene hineinhorche, keiner die Hoffnung, dass es in die Richtung gehen könnte. Also es folgt dann ja auch oft nach einer sehr erfolgreichen Saison oder nach einer erfolgreichen Saison. Sehr erfolgreich war sie nicht, sonst hätte sie mit dem Aufstieg in der ersten Liga, wäre sie zu Ende gegangen, dass auf so eine Saison dann eine weniger erfolgreiche Saison folgt mit dem Kampf gegen den Abstieg. Und so etwas könnte ich mir beispielsweise auch vorstellen, wobei es noch ein bisschen zu früh ist. Man muss noch mal ein paar Wochen abwarten. In der Folge vor dem Zweitligasaisonstart können wir dann vielleicht auch mal über unsere Aufstiegsfavoriten und Abstiegskandidaten in der zweiten Liga sprechen.
Würdest du sagen, an der Sturmsituation beim FC St. Pauli festgemacht, wenn der FC St. Pauli den Jojo-Effekt erlebt?
Ja.
Mit Jojo Eggestein?
Ein Stürmer, der in Belgien
Kein
Tor geschossen hat.
Kein Tor?
In der abgelaufenen Saison. Vier vorbereitet hat. Aber in Österreich, in der ersten österreichischen Liga zweistellig getroffen hat. Der sicherlich nicht der Nachfolger für Guido Burgstaller sein kann. Da muss noch ein gleichwertiger Ersatz kommen. Christoph da Ferner ist es nicht. Der wechselt nämlich von Dynamo Dresden zum 1. FC Nürnberg. Aus meiner Sicht nicht ausreichend, um das Sturmproblem in den Griff zu kriegen. Und da wir gerade beim Sturmproblem sind, keiner hat das Spiel gesehen, das da in Kiel stattgefunden hat, auf dem Trainingsgelände von Holstein. Aber Holstein Kiel hat in einem Testspiel mit oder ohne viele, viele Spieler, die wegen Corona-Erkrankungen gefehlt haben, gegen den FC St. Pauli 2-0 gewonnen. Und wer hat ein Tor geschossen? Uns Fiete Arp.
Tja. Das ist
Fiete Arp ist inzwischen erfolgreicher als der Sturm des FC St. Pauli. Kleiner Spaß, das soll ja jetzt nicht jetzt hier zu negativ wirken.
Nein, das wirkt auch nicht negativ.
Aber es sind Fakten, das sind Tatsachen.
Was haben wir noch für schöne Themen?
Wir haben unsere Kultrubrik, jetzt haben wir uns aber ganz schön vom Protokoll wegbewegt.
Ja, ne? Aber gut, oder? Haben wir uns nicht mal schön...
Das weiß ich nicht, ob das gut war. Das müssen ja dann die Hörerinnen und Hörer beurteilen. Die können das auch gerne tun. Anstoß-Podcast, so heißen wir bei Twitter und auch bei Instagram. Das ist der Aufruf zum Feedback.
Bevor wir auf unsere Kultrubrik zu sprechen kommen, möchte ich noch mit dir über LAFC sprechen. Und zwar der
David Beckhams Verein.
Der Rekordspieler von Hannover 96, Steven Cherundolo, ist jetzt der Trainer von Gareth Bale und Chiellini.
Ja, also mit Chiellini hat er auf jeden Fall einen sehr charismatischen und ehemals Weltklasse-Abwehrspieler. Gareth Bale war zuletzt nicht mehr Weltklasse. Er hat aber auch zuletzt selten gespielt bei Real Madrid. Aber ich muss dir sagen, ich habe schon oft Spiele der walisischen Nationalmannschaft gesehen bei den vergangenen großen Turnieren, bei der EM 2021, aber auch bei der WM 2018. Und da fand ich Gareth Bale immer überragend. Gareth Bale hat mich da komplett überzeugt und wird jetzt die letzten Jahre seiner Karriere in den USA verbringen. Sicherlich auch gegen ein gewisses Honorar.
Ja, Cherundolo hat gesagt, er wird zum Topverdiener und wir dürfen natürlich LAFC nicht mit Galaxy verwechseln. Und Cherundolo hat auch gesagt, dass es ein Derby-Charakter hat zwischen LAFC und Galaxy.
Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Ist Cherundolo gar nicht Trainer der Mannschaft, deren Besitzer David Beckham ist?
Beckham ist doch Galaxy, oder? Und Galaxy ist ein bisschen weiter draußen, also so ein paar Kilometer weiter
In einer anderen Galaxie.
Dazu muss man natürlich sagen, dass Los Angeles mit, 16 Millionen Einwohner, einen ohnehin riesengroßen Speckgürtel hat. Das ist ungefähr so ein großer Speckgürtel wie bei Rainer Kallmund zu alten Zeiten. Aber auf jeden Fall ist LAFC, ist in Anführungsstrichen neu gegründet, spielt auch noch gar nicht so lange in der MLS, in der Major League Soccer und Galaxy ist der in Anführungsstrichen ältere Verein von 1995.
Da müssen wir jetzt Lutz Pfannenstiel als Experten hinzuziehen, aber der reagiert ja nicht auf unsere WhatsApp-Nachrichten.
Galaxy ist ist der Verein mit dem Zuschauerschnitt von 24.000, das weiß ich aus dem Kopf, und LAFC ist der Verein mit 23.500. Also das nur mal dazu. Und Steven Cherundolo, wie gesagt, der hat übrigens gesprochen, dass es eine Rivalität gibt, wie zwischen Hannover 96 und Peine Ost, hat er gesagt im Interview. Des Kickers, das ich hier zufälligerweise nebenbei
Eintracht Braunschweig meinte er damit. Ja, Steven Cherundolo ist ein sehr, sehr netter Typ.
Aber 96 dass er das nochmal so rausholt in so einem Kicker-Interview. Nach all den Jahren.
Aber mein Gott, Gareth Bale hätte wahrscheinlich auch noch in der Premier League einen Verein kriegen können. Cardiff City, zweite englische Liga, also die Heimat aus Wales hat er auch gerufen. Ich glaube, in Los Angeles gibt es ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Und was spricht denn dagegen, wenn man nach so einer langen Karriere, die nicht nur erfolgreich war, also die letzten Jahre bei Real Madrid, ja, wird er wahrscheinlich so mit in die Streichwertung nehmen wollen. Beim Eiskunstlauf wäre das möglich. Aber ich glaube, er war, als es noch die Galaktischen waren, war er ein herausragender Spieler in der Primera Division. Er war ein Weltstar und ein Weltstar aus Wales im Fußball. Da gab es nicht so viele vor ihm und es wird auch so schnell keine mehr nach ihm geben. Er hat die walisische Nationalmannschaft geprägt. EM 2016, Wales im Halbfinale. Auch wegen eines überragenden Gareth Bale. Und was spricht denn dagegen, jetzt mit, wie alt ist er? 32, ja, 33?
32.
Nochmal in Los Angeles zu leben. In den USA. Viele träumen davon, in den USA zu leben. Er führte ein Jet-Set-Leben, wahrscheinlich dann inmitten von diversen Hollywood-Größen, die ihn wahrscheinlich nicht kennen, aber er kennt sie. Er kann da unerkannt leben und er hat einfach nochmal eine gute Zeit. Ich neulich...
Weißt du übrigens, wie das heißt, wenn die Leute...
Hanno Behrens übrigens, ja, wechselt von Hansa Rostock nach einem Jahr beim FC Hansa nach Indonesien zum Verein von Thomas Doll. Da fragt man sich auch, hat der denn keine Ambitionen mehr? Warum macht er das? Ja, weil er Surfer ist. Weil er Surfen geil findet und weil er wahrscheinlich sich auch denkt, ey, da mache ich jetzt nochmal 2 Jahre oder vielleicht 3 Jahre. Muss als Fußballprofi nicht mehr 100% meines Leistungsvermögens abrufen. Kann meinem Hobby als Surfer nachgehen, lebe da, wo andere Urlaub machen und so lasse ich meine Karriere ausklingen. Es ist doch alles legitim und völlig nachvollziehbar, finde ich.
Total. Und ich meine, wenn ich Thomas Doll vor allen Dingen eine große Welle machen kann, wer denn sonst? Also von daher kann ich das durchaus nachvollziehen. Übrigens, weißt du, wie das heißt, wenn diese roten Hop-on-Hop-off-Touren durch Los Angeles fahren und man mit so einem Audioguide dann in das Stadion geht zur LAFC? Als Zuschauer.
Kommt jetzt der vorbereitete Witz.
Das ist Bale-Watching.
Fabian Witzke. Bale-Watching, ja, finde ich gut.
Okay.
Bale-Watching finde ich sehr gut.
Ja. Wollen wir uns um unsere Kultrubrik kümmern?
Oh ja, lass machen. Komm.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Den anderen und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Und da sind wir auch schon wieder.
Wir waren nie weg.
3 Hits am Stück und gleich mehr von Wetter und Verkehr. Vom Harz bis ans Meer. Möchtest du anfangen oder soll ich?
Das entscheidest du. Du hast hier Hausrecht, du darfst entscheiden.
Okay, dann fange ich mal an, weil ich ja nicht weiß, was du vorbereitet hast. Nicht, dass wir etwas Ähnliches vorbereitet haben. Und zwar geht
es... Das schließe ich zu 100% aus.
Es geht um Fußballer. Wir haben angesprochen zu Beginn dieser Folge, Hinti Horizont geht es weiter. Menschen, Fußballer und auch Sensationen, die neben ihrer Karriere noch ein Side-Business aufgebaut haben. Ja, wir wissen... Philipp Lahm hat eine Holding, die über 100 Millionen Euro wert ist.
Jetzt bin ich, okay.
Hast du das auch vorbereitet?
Ja, könnte sein, ja. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht.
Und zwar.
Was wäre das für ein Zufall?
Ja, weil, das wäre wirklich ein Zufall.
Das wäre ein Zufall.
Und zwar geht es jetzt um
Christopher Trimmel.
Es geht nicht um Christopher Trimmel, aber es geht um Fußballer, die entweder neben ihrer Karriere oder während ihrer Karriere oder vor allen Dingen auch nach ihrer Karriere etwas anderes noch aufgebaut haben, um sich betriebswirtschaftlich zu verwirklichen.
Okay. Ja, ich bin gespannt. Mein Quiz geht in eine ähnliche Richtung. Ich hoffe nicht, dass es jetzt hier zu Überschneidungen kommt. Das wäre schade.
Wir fangen an mit Jürgen Kohler.
Okay, der taucht auf meiner Liste nicht auf.
Was macht Jürgen Kohler nach seiner Karriere? Wir wissen, er ist nicht mehr aktiv, auch wenn er noch bei der Videokassette der Bundesliga-Highlights von 1999 mit Carsten Janka vorne drauf war. Aber inzwischen ist er nicht mehr aktiv. Was macht er? Hat er ein Getränk rausgebracht, das da heißt Cola Korn?
Nee.
Hat er ein Getränk rausgebracht, das da heißt Fanta Korn?
Auch nicht.
Ist er Unternehmensrepräsentant oder ist er Vermögensberater?
Unternehmensrepräsentant.
Nein, er ist Unternehmensrepräsentant und Vermögensberater. Oh. mit dem Slogan: Was machen Sie aus Ihrer Kohle? Cola. Nein, er ist tatsächlich Unternehmensrepräsentant und Vermögensberater. Das macht Jürgen Kohler. Jens Nowotny war damals 2002 Vize-Weltmeister.
Und 2006 auch dabei, beim Sommermärchen.
Das stimmt. Besitzt Jens Nowotny ein Restaurant? Ja oder nein?
Nein.
Jens Nowotny besitzt ein Restaurant. Heißt dieses Restaurant Jens erst recht?
Nein.
Stimmt. Das Restaurant, das Jens Nowotny besitzt, heißt Salinas. Wir kümmern uns um...
Salinos? Salinas. Sind das die Lakritzen? Oh, die mochte ich früher gerne. Ein Salino, ein Pfennig.
Das war günstig.
Da hat man von der Mark richtig viel in der Tüte gehabt und danach heftige Bauchschmerzen.
Das war noch vor der Inflation. Holger Stanislawski und Alexander Lars, besitzen Sie ja, einen Supermarkt
ja.
im Hamburger Stadtteil Winterhude?
Ja, das Nobelviertel.
Weißt du natürlich, weil du natürlich hier zu Hause bist, in der wunderschönen Freien und Hansestadt Hamburg. Tobias Rau hat seine Karriere auch umgebaut. Er ist inzwischen, das
Lehrer,
ist die Frage,
Lehrer.
Ist er Lehrer einer Gesamtschule in Borgholzenhausen in Nordrhein-Westfalen oder hat er mit seinem Vater zusammen eine Inneneinrichtung und haben sie sich auf Raufasertapeten spezialisiert?
Er ist Lehrer, den Ort habe ich schon wieder vergessen, aber ja, Tobias Rau ist Lehrer.
Borgholzhausen, das ist richtig. Wir kümmern uns um Mike Hanke und Torben Marx. Hart, Mike Hanke, nach seiner Karriere, der übrigens auch nochmal in China war und da nochmal ordentlich abkassiert hat, hat Mike Hanke zusammen mit Torben Marx eine Tanke, die heißt Mike Tanke.
Nein, Tanke. Hat er nicht.
Hat er nicht. Oder haben Sie ein Unternehmen, das Rentner beliefert, das ist Essen auf Rädern mit dem Untertitel Torben Marx?
Nein.
Auch das ist richtig, das haben Sie nicht. Oder haben Sie ein Lifestyle-Portal, das tivela.com heißt?
Genau das. Wie heißt das?
Tivela. Tivela.com, eine Mischung aus News- und Lifestyle-Portal von Mike Hanke und Torben Marx.
Und Sie schreiben die Artikel selber?
Ich weiß es nicht. Andreas Görlitz.
Ja.
Der macht Musik.
Musik.
Das ist richtig.
Heavy Metal. Heavy Metal ist es, glaube ich nicht. Also Rock.
Er tourt durch Deutschland nicht mehr als Fußballprofi und auch nicht mehr als Nationalspieler, sondern als Frontmann seiner Band. Wie heißt diese Band? Heißt sie Whale City? Heißt sie Whale Watching? Oder heißt sie Gareth Whale?
Whale City.
Das stimmt, die heißt Whale City. Und wir fragen nochmal nach bei Martin Harnik. Martin Harnik hat auch ein Side-Business. Die Frage ist, hat er mehrere Friseurläden, die Harnik heißen?
Nein.
Hat er ein Geschäft, das sich auf Partybedarf spezialisiert?
Ja.
Oder hat er möglicherweise einen Gin Martini du Sol rausgebracht?
Ein Geschäft, das sich auf Partyartikel spezialisiert.
Das stimmt. Und die kleine Zusatzfrage: Hat er eventuell in Stuttgart noch einen Fleischtempel zusammen mit Daniel Ginzek eröffnet mit dem Namen Meat Club?
Ja.
Auch das stimmt. Ja. Das machen Fußballprofis noch so nebenbei. Ich könnte Geschichten noch und nöcher erzählen, aber diese Zeit haben wir heute nicht mehr.
Und jetzt kommt mein Quiz, das in exakt dieselbe Richtung geht. Ich habe eben schon ein bisschen geschwitzt, also ich schwitze ja seitdem ich hier bin, weil ich mit dem Fahrrad hergefahren bin und vorher mich, wie du es ja ständig machst, auf zwei Marathons gleichzeitig vorbereitet habe. Bei mir findet die Marathonvorbereitung an einem Tag statt. Also ich habe Sport gemacht und dachte, nein, jetzt nimmt er genau das, was ich auch rausgesucht habe. Also bei mir geht's genau um dasselbe Thema. Was machen Fußballer noch nebenbei? In diesem Fall sprechen wir über aktive Fußballer. Ich fange an mit Christopher Trimmel, der österreichische Fußballprofi des 1. FC Union Berlin. Hat er A, ein eigenes Tätowierstudio, B, ein eigenes Fitnessstudio oder C, ein eigenes Musikstudio?
Ein Fitnessstudio.
Nein.
Ein Musikstudio?
Nein. Christopher Trimmel hat ein eigenes Tätowierstudio und er hat auch die Lizenz zum Tätowieren. Christopher Trimmel ist Tätowierer und wenn du ihn dir mal genau anguckst, der ist auch tätowiert.
Ist auch tätowiert. Ja. Einer der wenigen Fußballprofis, genau, der tätowiert ist. Ja. Übrigens, bei mir ist es mal so, das ist mein einziger Tätowier-Gag, den ich habe. Das ist ja ein Job, bei dem es unter die Haut geht, ne?
Mhm. Bei ihm geht es definitiv unter die Haut. Moritz Stoppelkamp, ja, wir kennen ihn noch aus der Zeit bei Hannover 96. Inzwischen ist er eine Zebra-Legende, spielt in der dritten Liga beim MSV Duisburg. Moritz Stoppelkamp im Ruhrgebiet. Betreibt er mit einem Geschäftspartner eine Werkstatt, die sich ausschließlich mit Autotuning beschäftigt? Ist er Erfinder des PlayStation-Koffers IndieCase mit integriertem Bildschirm und Stromanschluss? Oder ist er Mitbegründer einer Friseurkette, die Harry Styles heißt?
Ich glaube, das erste, Tuning.
Ja, hätte man vielleicht gedacht, weil da muss ich eine schöne Geschichte erzählen. Bei Hannover 96 gab es ja mal den Co-Sponsor VW Nutzfahrzeuge. Ja. Und die, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, die, mhm, Spieler durften sich einen Volkswagen zu Saisonbeginn aussuchen. Viele haben sich diese großen, ich glaube, Turans, wie sie immer noch heißen,
Touareg, ausgesucht.
Oder Touareg, ja, genau. Touran ist ja eher so eine Familienkutsche. Touareg meine ich, genau, Touareg. Andere haben sich vielleicht so ein
GTI?
Ja, wenige. Er hat sich einen getunten Golf GTI
echt
ausgesucht. Deswegen kam ich, ah, okay, auf die Idee mit dem Autotune, mit der Autotuning-Werkstatt. Nein, Moritz Stoppelkamp hat den PlayStation-Koffer IndieCase erfunden. Da ist so ein Bildschirm mit dabei und auch ein Stromanschluss, damit man überall, wo man gerade ist, daddeln kann. Hat er erfunden. Wir sind bei Lukas Podolski. Bei Lukas Podolski wissen, ja, wir ja, er hat Dönerläden und eine Eisdiele. Er hat auch ein Streetwear-Label. Poldi spielt auch immer noch Fußball in Polen,
ja, ja,
bei Górnik Zabrze. Wie heißt dieses Streetwear-Label? Heißt es Club Cologne? Heißt es Straßenkicker oder heißt es Kölsche Jung?
Straßenkicker.
Richtig. Ah, ich sehe gerade, du trägst das auch.
Ich trage, ne, das auch, ja.
Du trägst das auch. Und wir sind beim letzten. Oliver Hüsing, der, mhm, spielt seit neuestem für Arminia Bielefeld, ist aus Heidenheim auf die Alm gewechselt. Der ist sehr tierlieb. Der hat.
Aber nicht Herr Tierlieb von Benjamin Blümchen, oder?
Nein, der hat vor kurzem gesagt, wie er sich seine Karriere nach der Karriere vorstellt. Also was er dann in ein paar Jahren macht. Er ist 29, ist also im besten Fußballeralter, wie man immer so schön sagt. Oliver Hüsing, möchte der später als Hundesitter arbeiten? Möchte er später Schafe hüten? Oder möchte er später ganz unspektakulär die Tierarztpraxis seines Vaters übernehmen? Die befindet sich in Büren. Büren ist im Landkreis Göttingen. Hundesitter, Schafe hüten oder die Tierarztpraxis seines Vaters übernehmen.
Ich könnte mir bei ihm auch gut was mit Medien vorstellen, aber ich glaube, er möchte die Tierarztpraxis seines Vaters übernehmen.
Nein, er möchte später einmal Schafe hüten.
Wirklich?
Und könnte sich gut vorstellen, einen Selbstversorgehof zu führen. Aha. Also so eine Art Biobauer dann, ne?
Weißt du, was übrigens ganz witzig ist? Der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums in Köln, das ist Michael Niedrig, der hat früher auch mal bei Holstein Kiel gespielt. Der ist mit der früheren Beachvolleyballerin, auch Europameisterin Sarah Goller, inzwischen heißt sie Niedrig, zusammen. Und die haben in der Eifel so einen Selbstversorgerhof. Und die haben da Hühner und andere Tiere und die versorgen sich da selbst und man kann da Hochzeiten feiern und so weiter und so fort. Der macht auch sowas.
Ja, und Oliver Hüsing macht das dann auch.
Der macht das dann auch. Vielleicht zieht er da auch mit auf den Hof von Michael Niedrig.
Da kann man dann Hüsinge züchten.
Ja.
Hüsinge, so Schafe, die viel Wolle haben und auch gut Fußball spielen können. Vielleicht bringt er den Schafen noch das Kicken bei. Ja, das war mein Beitrag für unsere Kultrubrik. Der eine überrascht den anderen.
Wir starten so langsam das Outro und schicken euch noch ein paar schöne Songs von Harry Styles auf die Liste, obwohl die haben wir am Anfang ja schon raufgepackt.
As It Was, Late Night Talking und von dir gibt's Watermelon Sugar.
Sugar. Genau. Ich muss an dieser Stelle sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir konnten diese Frage am Ende nicht beantworten, wem gehört der Fußball? Aber wir diskutieren heißer denn je darüber und auch in der kommenden Woche wird es nochmal eine Folge geben. Möglicherweise hat einer von uns beiden nächste Woche Geburtstag.
Vielleicht sogar am Montag und das könnte dazu führen, dass die Folge dann nicht am Montag erscheint, sondern erst am Dienstag.
Ja. Oder das vielleicht aber trotzdem am Montag.
Trotzdem am Montag?
Könnte passieren.
Okay.
Wir wissen es noch nicht genau.
Das hat derjenige zu entscheiden, der Geburtstag hat. Und da habe ich kein Mitspracherecht. So, damit ist klar, wer am nächsten Montag Geburtstag hat. Macht's gut, kommt gut durch die restliche Woche. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Anstoß, der Fußball-Podcast.